Das Spiel mit dem schwarzen Peter oder Sündenbock gesucht. Liebe Gemeinde, zunächst bin ich sehr, sehr froh, dass es auch Frauen gibt, die zu schnell fahren und eine Buße erhalten. Liebe Männer, wer von euch hat schon eine Buße bekommen für zu schnelles Fahren? Frage: Wer von euch Männern hat noch nie eine Buße bekommen? Ich rede da zu denen, die regelmäßig fahren. Zwei. Bravo. Also das ist ein Applaus. Liebe Frauen, wer von euch hat schon eine Buße bekommen für zu schnelles Fahren? Ja. Und wer von euch, die regelmäßig fahren, hat noch nie eine Buße bekommen für zu schnelles Fahren? Bravo. Auch das weniger groß, aber ein Applaus. Zwei zu eins. Und dir, Susan, gebe ich den Tipp, lass doch deinen Mann fahren. Das Spiel mit dem schwarzen Peter. Eines der seltenen Spiele, die nach einer Karte benannt werden. Ein fieses Spiel. Man sucht den Verlierer. Drum, ich glaube, das einzige Spiel, das eine ungerade Anzahl von Karten hat. Es geht nur um eine Karte, um den schwarzen Peter. Alle anderen sind Ausstattung, austauschbar. Ich kann mehr übereinstimmende Karten haben als alle Mitspieler und verliere trotzdem, weil ich den schwarzen Peter habe, weil er bei mir bleibt. Da ist keine Strategie möglich. Der Pechvogel erhält beim Austeilen diese Karte und behält sie vielleicht. Oder kann mir jemand sagen, wie man dieses Spiel nicht verliert? Kinder helfen nach, machen einen Knitter, die Karte in Riss, irgendein anderes Kennzeichen. Dann muss man ihn nicht nehmen, aber leider bringt man ihn dann auch nicht ab. Die einzige Möglichkeit ist, ich nehme den schwarzen Peter freiwillig. Aber dann macht das Spiel keinen Sinn mehr. Es ist total unlogisch, in einem Spiel freiwillig zu verlieren. Außer die Großmütter spielen mit ihren Enkeln. Es ist unlogisch, im Alltag freiwillig Verlierer Zweiter zu sein. Aber es ist logisch, bei Gott davon später. Schwarzer Peter ist eine Redensart. Gemäß Bedeutungswörterbuch heißt das, jemandem den schwarzen Peter zuschieben, jemandem die Schuld als etwas geben, den unangenehmen Teil überlassen. So, ihr habt die Eingangsfolie gesehen und jetzt hätte ich gern, dass ihr alle auf mich zeigt, bitte. Zeigt alle auf mich. So, und jetzt schaut mal eure anderen drei Finger an. Auf wen zeigt die? Ich kenne das seit der 68er-Bewegung. Ich bin ja ein 68er, war damals 22. Aber mir hat das Ganze nicht viel gesagt. Und da hat ein berühmter Professor, Deutschprofessor an der Universität, zu diesen Krawallen gesprochen. Und dort hat er gesagt, und seitdem weiß ich das, wenn du mit einem Finger auf jemanden zeigst, dann vergiss nicht, dass drei Finger auf dich schauen. Dieses Denken, des schwarzen Peters, der andere ist schuld, besteht seit dem Sündenfall. Die ersten Menschen, Adam und Eva, werden schuldig vor Gott, weil sie sein Gebot übertreten haben. Sie verstecken sich vor Gott, als dieser sie zur Rechenschaft ziehen will. Und Gott sagt zu Adam: Du Adam, hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du solltest nicht davon essen? Und was sagt Adam? Er sagt nicht ja. Nein, meine Frau, die Frau, die du mir gegeben hast, sie gab mir von dem Baum und ich aß und Gott redet mit Eva. Warum hast du das getan? Was sagt die Frau? Die Schlange hat mich getäuscht, darum esse ich. Und die Schlange dahinter, Satan, hätte ja sagen können: Hör Gott, du hast mich ja so geschaffen. Du hast mich geschaffen, listiger als alle Tiere. Also quasi, du bist ja schuld an dieser ganzen Misere. Eine gängige, beliebte Begründung heute, um das eigene Fehlverhalten zu rechtfertigen, in welcher Beziehung auch immer, in welchem Bereich auch immer. Du hast mich so geschaffen. Aber dazu kommt die Schlange nicht. Gott spricht sein Urteil sofort. Und jeden Tag, wir erleben das im Alltag, wird ein schwarzer Peter weitergeschoben. Diese Woche bei der Wahl ans Bundesgericht, im Rahmenabkommen mit der EU, bei der Wahl des neuen EU-Kommissionspräsidenten, da haben schon einige den schwarzen Peter in ihren Händen, sprich, sie sind nicht wählbar. Probleme beim Neigezug der SPÖ, wer ist schuld am Desaster? Natürlich immer Bombardier, aber wer ist schuld? Die neue Boeing 737 Max nach 2 Abstürzen, wer ist schuld? Die Probleme mit den Hooligans, GC-Leitung, und der schwarze Peter wird immer weitergereicht. Nicht ich, sondern der andere auch, nicht ich allein, der andere hat auch, und ein Teufelskreis tut sich auf, bis jemand die Schuld auf sich nimmt. Aber das ist leider sehr selten. Ich erinnere mich an einen Knatsch im Lehrerzimmer. Zwei Parteien stehen einander unversöhnlich gegenüber. Eine Mediation bringt nichts. Da gehe ich eines in einer Pause mit dem Schulpräsidenten über den Pausenplatz und er fragt mich: Sie, Herr Meier, können wir da nicht etwas machen, dass die wieder zusammenkommen? Und ich habe zu ihm gesagt: Ja, das wäre ganz einfach. Alle kennen das Gebet aus dem Vater Unser und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Da schaut er mich an und sagt: Ja, eigentlich haben Sie recht. Aber das darf man doch heute gar nicht mehr sagen. Eine Partei verlässt die Schule, Jahre später auch die anderen, und niemandem ist geholfen, unversöhnt. Schade, es waren sehr gute Kollegen und Lehrkräfte. Wir Menschen neigen dazu, Schuld von uns zu weisen, sie weiterzugeben, anderen in die Schuhe zu schieben, selbst unter Christen. Und bei irgendjemandem muss ja die Schuld hängen bleiben, der schwarze Peter. Aber das Fatale ist ja immer das: Schuld trennt Menschen von Menschen und Menschen von Gott grundsätzlich. Und dem sagt die Bibel Sünde. Sündenbock gesucht. Das ist die Endstufe des schwarzen Peterspiels. Immer muss ein Schuldiger her, ein Sündenbock. sei es bei Katastrophen, bei eskalierenden Krawallen, bei unvorhergesehenen Ereignissen. Ich blende einfach zurück, das liest man ja so alle 3-4 Monate, Amoklauf an einer Schule in den USA. Wer ist schuld, dass so etwas geschehen konnte? Wer hat versagt oder was hat versagt? Die Schule. Das ist noch am einfachsten, da trifft es niemanden persönlich. Die Eltern, die Lehrer, die Mitschüler, Videogames, Mobbing in den sozialen Medien, der Wachmann am Eingang, der nicht genau hingeschaut hat, die Politik oder Donald Trump oder die NRA, die National Rifle Association, das sind diejenigen, die Waffenlobby. Wer ist schuld? Und kaum bezeichnet man jemanden als Schuldigen, dann ist wieder die Welt in Ordnung für alle anderen. Übrigens, wir kennen das seit dem Ersten Weltkrieg, die Juden sind an allem schuld. Bis heute. Es wird immer schlimmer. Es braucht jemanden als Sündenbock, ob freiwillig oder nicht freiwillig. Heute ist das Klima der Sündenbock. Am besten ist es, wenn es eine Institution ist oder so ähnlich. Das Auto ist schuld, Plastik und so weiter. Irgendjemand ist schuld an der Misere. Auf welchem Gebiet auch immer. Manchmal sind es Menschen, manchmal sind es Institutionen, manchmal irgendetwas Herbeigeredetes. Und eigentlich ist es ja verpönt, in unserer aufgeklärten Gesellschaft von Sünde, von Schuld zu sprechen. Sogar in der Predigt wird dieses Wort je länger, je mehr negiert, abgeschwächt oder umschrieben. Scheinbar, so habe ich es schon gehört, versteht und braucht man dieses Wort heute nicht mehr in der Gesellschaft. Ist das tatsächlich so? Aber jedermann weiß, was ein Sündenbock ist, was ein Sündenpfuhl ist. Jedermann weiß, was ein Verkehrssünder ist. Und seit kurzem kommt auch noch der Klimasünder dazu. Und weil dem so ist, verwende ich ganz unbefangen weiterhin dieses Wort. Ja, woher stammt dieser Begriff? Der Begriff kommt aus dem Alten Testament, hängt mit der Stiftshütte zusammen. Dort wurde jeden Morgen und jeden Abend ein Lamm als Brandopfer dargebracht. Die Israeliten, das haben wir einmal gehört in der Predigt, haben die Wirkung des Blutes schon erfahren, als sie es an die Türpfosten gestrichen haben. Das Gericht Gottes ist vorbeigegangen. Und jeden morgens um 9 Uhr, am Nachmittag um 3 Uhr musste ein Opfer dargebracht werden. Dass das übereinstimmt mit der Kreuzigung, ist ein weiterer biblischer Zufall. Es musste ein Lamm sein, das geschlachtet wird, männlich, fehlerlos. Bei den Türpfosten damals musste es ein Jahr alt sein. Und nach dem Bau der Stiftshütte wurde einmal pro Jahr der große Versöhnungstag gefeiert, Yom Kippur. Das macht das Volk Israel bis heute. An dem der hohe Priester, damals Aaron, zuerst für sich und seine Söhne ein Schuldopfer bringen musste. Dann brachte er stellvertretend die Übertretungen des Volkes als Ganzes vor Gott. Er brachte dafür ein Sündopfer dar. Ein Opfertier wurde geschlachtet. Und das Blut im Allerheiligsten an die Bundeslade hingegossen. Das habe ich euch vor einigen Wochen erklärt. Dem anderen Bock wurden die Hände aufgelegt Und alle Übertretungen des Volkes wurden so hineingepflanzt auf diesen Bock. Und dann nahm ein Mann diesen Bock und führte ihn weit, weit hinaus in die Wüste und ließ ihn dort. Dort ist das Tier elendiglich verendet. Und so geschah das jedes Jahr von Neuem, eine Art Generalamnestie. Der Sündenbock musste zwingend ein Rind oder ein Stier, ein Schaf oder Lamm oder eine Ziege sein, kein anderes Tier, weder Esel, Pferd, Kamel oder was auch immer. Es musste männlich sein und fehlerlos. Die haben nicht einfach können irgendein Lämmli auslesen, wo Kunken ist oder irgendetwas, sondern Gott wollte ein fehlerloses Opfer. Und es wird genau vorgeschrieben, wie das Ganze abläuft, was mit den einzelnen Teilen geschieht, was verbrannt wird, was dem Priester bleibt. Denn es gilt ein göttlicher Grundsatz. Überhaupt ist nach dem Gesetz fast jedes Mal Blut nötig, wenn etwas gereinigt werden muss. Und ohne das Blut eines Opfers gibt es keine Vergebung. Man könnte sagen, sehr umständlich, aber wirkungsvoll. Gott wollte es so. Das ist der Weg, wie Vergebung im Alten Testament beschrieben ist. Und so wurden Tausende von Tieren geopfert, um Vergebung zu erlangen, für das Volk, für Einzelne. Und dieses Vorgehen funktionierte. David schreibt, glücklich ist der Mensch, dem Übertretung vergeben, dem Sünde zugedeckt ist. Glücklich der Mensch, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet und in dessen Geist kein Trug ist. Und jetzt schauen doch alle mal ein bisschen glücklich drin. Ja, glücklich der Mensch, dem Übertretung vergeben ist. Das ist es doch, was wir für unser Leben brauchen. Die Schuld auf jemanden laden, auf den Sündenbock. Der erleidet die Strafe an meiner Stelle, damit mir Gott vergeben kann und er vergibt. Und jetzt der Schock. Wir kommen zu einer Stelle, die alles Gesagte, allem Gesagten widerspricht. Ich lese sie euch vor, aus Hebräer 10. Das Gesetz lässt also nur ein Schattenbild der künftigen Güter erkennen, nicht deren wahre Gestalt. Mit seinen Jahr für Jahr dargebrachten und immer wieder gleichen Opfern kann es die vor Gott treten, niemals völlig von ihrer Schuld befreien. Wenn es anders wäre, hätte man dann nicht schon längst aufgehört zu opfern. Denn der Opfernde wäre ja mit einem einzigen Opfer für immer rein und seine Sünden würden sein Gewissen nicht mehr belasten. Tatsache ist jedoch, dass die Menschen durch die Opfer alljährlich wieder neu an ihre Sünden erinnert werden. Das Blut von Stieren und Böcken ist eben nicht imstande, Sünden wegzunehmen. Die ersten vier Verse. Ja, was soll das jetzt? Was gilt jetzt? Hat Gott sein Volk betrogen? Da sagt er doch, tut das. Und später, das genügt nicht. Ja, ist denn kein Verlass auf Gottes Wort? Ich möchte euch das erklären. Alle Opfer im Alten Testament weisen auf die Person und das Werk von Jesus Christus hin. Sie sind nur vorläufig. Es ist das Schattenbild, wie es wir hier lesen, und nicht die wahre Gestalt. Es ist eine Art Ersatz, aber ein schlechter Ersatz für das Original, für den Zielpunkt in Gottes Heilsplan, Jesus Christus. Wenn man das Gesetz, sagt hier der Schreiber, Jesus Christus vorzieht, dann bedeutet das, dass man das Bild einer Person, der Person selber, vorzieht. Und das kann niemals völlig von Schuld befreien. Du nimmst ja kein Foto für ihn und hast ein Zwiegespräch mit dem Foto. Du willst ja von Angesicht zu Angesicht reden. Genau das sagt dieser erste Vers. David hat es nämlich auch so ausgedrückt. Glücklich ist der Mensch, dem Übertretung vergeben, dem Sünde zugedeckt ist. Das ist Sünd. Das ist Gott. Und jetzt wird Sünd zugedeckt. Was sieht Gott? Das vergossene Blut vom Opfer. Von Gott her ist das in dem Sinn in Ordnung. Aber wenn ich das wegnehme, ist sie wieder da. Versteht ihr den Gedanken? Gott rechnet nicht zu. Das Problem ist die Ursache der Sünde, der Trennung von Gott, des Verstoßes, ist nicht beseitigt. Darum sagt Vers 2, wenn es nicht so wäre, müsste ja das Opfer nicht wiederholt werden. Auch da ein kleines Beispiel. Seit dem Sommer 2002 inhaliere ich jeden Tag ein- bis zweimal Cortison wegen meines Asthmas. So kann ich wieder gut atmen, aber ich bin nicht geheilt. Ich muss das einfach nehmen, zum Leben. Genauso verhält es sich mit dem Zudecken und dem Wegnehmen. Vers 3 haben wir gelesen. Im Gegenteil, die Wiederholung erinnert die Menschen daran, dass ihre Sünden nur zugedeckt sind, aber nicht weggenommen. Vers 4, das Volk, die Opfer gaben eine bestimmte zeremonielle Reinigung, doch sie versagten völlig darin, Genugtuung für die verdorbene Natur des Menschen oder seine bösen Taten zu erlangen. Es muss etwas Besseres geben. Und darum fährt dieser Text weiter und ich möchte mit euch jetzt einfach diese Verse durchgehen. Wenn jemand will, kann er das auf seinem Handy nachschauen. Vielleicht kann er sogar Dinge rot bezeichnen oder gelb oder ich weiß nicht wie. Also, da heißt es doch, darum hat Christus, als er in die Welt kam, gesagt, aus Psalm 40, Opfer und Gaben willst du nicht. Stattdessen hast du mir einen Leib gegeben. Dann heißt es, an Brandopfern und Sündopfern hast du kein Gefallen, obwohl es Gott verordnet hat. Da habe ich gesagt, da redet Jesus, bevor er in die Welt kommt, hier bin ich, ich weiß, dass in der Schrift von mir die Rede ist. Und ich bin gekommen, deinen Willen, o Gott, zu tun. Und jetzt kommt die Erklärung. Christus sagt also zunächst, Opfer und Gaben, Brandopfer und Sündopfer willst du nicht. Vater, du hast kein Gefallen dran. Er sagt das wohlgemerkt von den Opfern, die, im Gesetz, die das Gesetz vorschreibt. Dann aber fährt er fort. Hier bin ich. Ich bin gekommen, um deinen Willen zu tun. Das bedeutet nichts anderes, dass Jesus Christus die alte Ordnung aufhebt, um eine neue in Kraft zu setzen. Und weil Jesus Christus den Willen Gottes erfüllt, Vers 10, und seinen eigenen Leib als Opfer dargebracht hat, sind wir jetzt ein für allemal geheiligt. Jeder andere Priester steht Tag für Tag am Altar, um seinen Dienst zu verrichten, und bringt unzählige Male die gleichen Opfer dar, die doch niemals imstande sind, Sünden wegzunehmen. In der Stiftshütte gab es keine Stühle. Die Priester mussten immer stehend ihren Dienst verrichten. Natürlich kenne ich die Geschichte von Eli, des hohen Priesters, der rücklings vom Stuhl fällt, als man ihm die Mitteilung bringt, die Lade Gottes ist gestohlen worden von den Philistern. Aber er war sehr alt und darum ist er mit dem Stuhl umgekippt, darum der Stuhl. Aber die Priester, die mussten stehen. Und jetzt heißt es in Vers 12, Christus dagegen hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, für immer auf den Ehrenplatz an Gottes rechte Seite gesetzt. Gesetzt ein für allemal das Opfer gebracht. Wann setzt man sich? Wenn die Arbeit getan ist. Und dann geht es weiter und wartet seither darauf, dass seine Feinde zum Schemel für seine Füße gemacht werden. Denn mit diesem einen Opfer hat er alle, die sich von ihm heiligen lassen, völlig und für immer von ihrer Schuld befreit. Das bestätigt uns auch der Heilige Geist. In der Schrift heißt es nämlich zunächst, der zukünftige Bund, den ich mit ihnen schließen werde, wenn Jesus Christus kommt, wird so aussehen. Ich werde, sagt der Herr, meine Gesetze in ihr Herz legen und werde sie in ihr Innerstes schreiben. Die Sünde hinaus, Jesus ins Herz, heißt das. Und dann die Folge davon, und ich werde nie mehr an ihre Sünden und an ihren Ungehorsam gegenüber meinen Geboten denken. Das hat Jesus vollbracht mit einem Opfer. Ich bin in der Schlussrunde. Im Alten Testament gibt es ansatzweise schon Bezeichnungen, wie Gott Sünden vergibt, wegnimmt. Sofern der Osten ist vom Westen, hat er von uns entfernt unser Vergehen. Kann mir einer sagen unter euch, wie weit das Osten vom Westen weg ist? Ich tilge deine Missetat wie eine Wolke und deine Sünde wie ein Nebel. Schaut voraus, alles verschwindet. Nächste Woche wären wir froh um Wolken, aber alles verschwindet. Oder noch so eine wunderbare Stelle. Jesaja sagt, du wirfst alle meine Sünden hinter dich zurück. Schau sie nicht mehr an, Gott. Grossartig. Oder Micha sagt, das bekannte Lied, er wird sich unser wieder erbarmen, unsere Schuld unter seine Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Wie ein lieber Bruder jeweils hier ergänzt, da macht er obendrauf ein Schild her, Fischen verboten. Ja, und so hört dieser Abschnitt auf. Wo aber die Sünden vergeben sind, ist kein weiteres Opfer mehr dafür nötig. Die Lösung. Spiel mit dem schwarzen Peter oder Sündenbock gesucht. Johannes spricht von Jesus. Siehe, das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt, sagt Luther, ist nicht gut übersetzt, wegnimmt, auf sich nimmt. Der Weg ist frei, es ist vollbracht. Und Paulus sagt, den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht. Da redet er von seinem Sohn, Sündenbock, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Das heißt im Klartext, Jesus Christus, der Sohn Gottes, sagt zu dir und zu mir, gib mir den schwarzen Peter deines Lebens. Es ist nicht der andere oder die anderen, die schuld sind an deinem Zustand, sondern du selbst, du ganz allein. Du hast dein Leben verbockt. Hör doch endlich auf, Schuld immer auf andere zu schieben, ihnen den schwarzen Peter zuzuspielen. Ich habe deine Schuld getragen. Ich bin der Sündenbock an deiner Stelle geworden. Ich, der Sohn Gottes, Jesus, habe mit meinem Sterben, mit dem Vergießen meines Blutes für dich gesühnt. Für immer, für ewig. Ich habe die Strafe für deine Vergehen getragen, für die Vergangenen, für die Gegenwärtigen und die Zukünftigen. Mein Opfer ist vollständig. Es muss nie, nie, nie wiederholt werden. Und es ist anerkannt im Himmel. Ich sitze zur Rechten der Majestät Gottes. Amen.